Tofu im Speckmantel.
Servus und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts Tofu im Speckmantel, dem Podcast, in dem es ums Essen geht und um alles Vor- und Nachgelagerte. Diese zweite Staffel will tiefer eintauchen in die Frage, warum wir heute da stehen, wo wir stehen und welche Wege gangbar sind, um ein wenig weiterzukommen. Den Auftakt macht heute Dr. Gesa Maschkowski. Sie ist freie Autorin, Dozentin und Trainerin für Zukunftsprozesse und hat ein Buch über Ernährungskommunikation geschrieben. Darin kommt das schöne Wörtchen Salutogenese vor. Da steigen wir doch gleich mal ein mit der Frage, was es denn mit diesem Wort auf sich hat.
Die Salutogenese ist genau das Gegenteil von der Pathogenese. Das kennen wir alle. Die Pathogenese fragt, was ist denn da jetzt falsch? Und wer ist der Bösewicht und sei es ein Virus? Ne? Also das ist ja das, was die herkömmliche Medizin machen muss. Und die Salutogenese fragt, was macht den Mensch denn gesund? Was sind seine Fähigkeiten und Kompetenzen, auch im stressigen Alltag oder unter schweren Lebensumständen gesund zu bleiben? Und das ist eine ganz andere Frage. Und das ist ein super spannender Perspektivwechsel, denn dadurch lenke ich den Blick auf die Stärken und was es braucht, eben damit ein gutes Leben gelingt. Ne? Ja, vielleicht so ganz kurz.
Mhm. Hättest du vielleicht ein Beispiel dazu?
Ja, ich komme ja aus der Ernährungsbranche und wir sind ja ein bisschen berüchtigt dafür, dass wir den Leuten immer sagen, was sie essen sollen. Und das ist eben gerade nicht Salutogenese, ne? Also das ist halt eher dieses hierarchische Experten-Kommunikationsmodell, wo ein wissender Experte einem Laien sagt, was sie oder er zu tun hat und dass das ja eigentlich falsch ist. Ich übertreibe ein bisschen, ja. Also es ist jetzt ein bisschen in der Realität der Ernährungsberatung ist es natürlich jetzt nicht so krass. Und die Salutogenese verändert den Blickwinkel. Die fragt, was brauchst du und was stärkt dich? Was brauchst du, um gesund zu werden? Du als Experte deines Lebens oder Expertin deines Lebens. Ja. Und da merkst du, dass sich was verändert. Der eine oder die eine ist die Fachexpertin und die andere ist die Expertin ihres Lebens.
Mhm.
Und dann wird daraus eine ganz andere Beziehung.
Mhm. Ja? Okay, also könnte man sagen, es ist ein Haltungswechsel.
Ja, ich kann das auch noch vertiefen. Das hat mir selber total geholfen. Ich habe im Laufe meiner Berufstätigkeit mal ein großes Internetforum aufgebaut. Da durften Verbraucher Fragen stellen und Experten haben sie beantwortet. Und mir wurde deutlich, dass eben anhand dieses Fragen wurde mir deutlich, dass die Leute halt wirklich immer mehr verunsichert waren. Und ich habe dann 600 Elternfragen analysiert und erstmal natürlich mit dem Blick, ja, okay, was läuft denn da schief? Das war irgendwie eine ziemlich anstrengende Analyse. Und dann habe ich die Fragen, ausgewählte Fragen nochmal, die besonders gravierenden, analysiert mit der Frage, ja, was bräuchten die denn, damit sie das Problem bewältigen können? Und plötzlich ändert sich das Bild. Und diese Fragestellung habe ich auch mit Ernährungsexperten getestet. Und auch die haben festgestellt, ja, wenn ich eine andere Frage stelle, kommt da ein ganz anderes Ergebnis bei raus.
Also genau, nicht nur informieren, sondern auch Beziehungen stärken, vielleicht könnte man es so sagen.
Mhm. Ja, also es gibt nicht nur eine, also ich würde, es gibt immer eine Beziehung, es gibt nicht keine Beziehung. Und wenn sie hierarchisch ist, ist sie hierarchisch. Und wenn es sie einfühlsam ist, man könnte es auch einfühlsame Kommunikation geben, dann ist sie einfühlsam, aber Beziehung ist immer da, ne?
Okay. Jetzt ist mein Podcast schon ziemlich auf die Landwirtschaft ausgerichtet. Wie könnte uns denn die salutogene Perspektive dabei helfen, die Herausforderung in der Landwirtschaft zu verstehen?
Also ich sehe da zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, dass es ja trotz der schwierigen Rahmenbedingungen immer noch Landwirte gibt. Wir können auch froh sein. Und dass wir mal ganz gezielt die Frage stellen, was zeichnet die aus? Was schaffen die? Und was schaffen vielleicht auch die, die es auch noch schaffen, Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen? Was haben die für besondere Fähigkeiten? Was haben die für besondere Haltungen? Was haben die für Praktiken? Ja. Also was können wir denn von denen lernen? Ja. Also das ist ein salutogener Ansatz. Und der andere ist, wir wissen ja alle, dass es schon auch diese Veränderung braucht in mehr Umwelt- und Naturschutz, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Und das wäre dann eben die Frage, die Fragestellung, ne? Was braucht's, damit wir gemeinsam zu einer Lebensmittelproduktion kommen, die allen gut tut, die den Landwirten ein Auskommen und eine Wertschätzung bringt, die die Umwelt bewahrt und alles, was wir lieben, und die gleichzeitig das produziert, was wir brauchen, ne? Und diese, das ist auch wieder eine Frage, die können wir nur gemeinsam klären, und damit öffnet halt, dahinter steckt die Frage, wie kann das gelingen? Mhm. Und da brauchen wir die Kreativität von allen. Das heißt also, Salutogenese öffnet Räume für einen wertschätzenden Austausch über Lösungen.
Ja, mir ist mal die Frage eingefallen, welche Beziehung hast du zum Boden? Die würde ich dir auch gerne stellen.
Tja, die finde ich wunderbar. Ich bin ja auch, habe ja auch eine solidarische Landwirtschaft mit aufgebaut und esse seit ungefähr 12 Jahren das Gemüse. Und weil ich Ökotrophologin bin und weiß, wie oft der Zellumsatz ist, vermute ich mal, dass ich zumindest 40 oder 50% aus rheinischem Ackerboden bestehe und dem Wasser da draus. Genau, also ich bin Erde auf Füßen, und ich glaube, das vergessen die Leute oft. Das ist total simpel. Ich würde es auch gern vielleicht mal an meinem Apfelbaum erklären. Der hat dieses Jahr zum ersten Mal getragen, und dann plötzlich steht der da und hat nichts anderes als Wasser, Erde und Sonne, produziert diese krassen Äpfel. Ich esse die, also bestehe ich doch aus Wasser, Erde und Sonne, ja? Also dieses Wunder der Lebensmittelproduktion, und dass wir am Ende nichts anderes sind als dieser metabolisierte, gut verdaute Boden. Mhm. Das ist etwas, was mich sehr bereichert, die Perspektive.
Jetzt haben wir die Situation, dass wir in der Landwirtschaft noch rote Zahlen schreiben müssen, um für den Betrieb schwarze Zahlen schreiben zu können. Also praktisch in der Natur rote Zahlen schreiben müssen, um für den Betrieb schwarze Zahlen schreiben zu können. Welche Gedanken hast du hierzu?
Also ich würde da gern einfach nochmal einen Vergleich ziehen. Also erstmal so ein bisschen nochmal den Blick für die Situation der Landwirtschaft öffnen. Also stell dir vor, du gehst zum Friseur und dann sagt er am Ende 40, 60 oder 80 Euro, je nachdem, was er gemacht hat. Mhm. Und dann sagst du, ja, das finde ich ja ganz nett, dass du diesen Preis brauchst oder möchtest, aber der Weltmarktpreis für Friseure liegt gerade bei 10 Euro. Und ja, wenn du das jetzt, wenn es dich zum Leben reicht, dann investier doch mal bitte schön in mehr Stühle, dann kannst du vielleicht mehr Leute in der kürzeren Zeit machen. Und wenn das auch nicht reicht, dann beschaff dir doch mal Schneidcomputer, dann geht's noch schneller, hast du zwar einen Kredit am Hals, aber Hauptsache, also nicht, bitte nicht mehr als 10 Euro. So, das ist jetzt ein bisschen brutal, der Vergleich, aber das ist das, was Landwirte tagtäglich erleben. Dann produzieren die Getreide und dann liegt der Weltmarktpreis niedrig und dann kriegen sie noch nicht mal ihre Kosten rein. Von Milch darf ich gar nicht sprechen. Also das ist eine Branche, das ist einfach zutiefst ungerecht. So, und dann die wir noch haben, die 200, ich weiß nicht, 50.000, vielleicht sind 60.000 noch, die haben eine harte Transformation hinter sich. Die haben unglaublich was geleistet. Die haben in Effizienz und in was auch immer, in ja, Rationalisierung, in unglaublich investiert. Und jetzt sagt man ihnen so, super, ihr könnt jetzt gerade, ihr seid die, die übrig sind, die jetzt diesen Wettkampf da noch bestehen, den globalen. Jetzt bitte macht auch noch ein bisschen mehr Naturleistung. Weil das ist jetzt uns auch noch wichtig. Also das ist jetzt einfach mal so, um das Gefühl dafür zu kriegen, was da gerade passiert. Also deswegen, das allererste Gefühl, was ich Landwirten entgegenbringe, ist eine tiefe Solidarität für einen Prozess, der nicht gut war.
Ja, das ist natürlich die Frage, die dann gleich mal um die Ecke kommt. Wie kommen wir da raus? Hast du da eine Idee oder einen Ansatz?
Mhm. Du hast ja was von roten und schwarzen Zahlen gesagt. Und das ist natürlich eben nur ein Teil der Rechnung, wenn wir immer nur die Produktionskosten rechnen, also für die Herstellung von etwas. Aber die Ressourcen, die da gebraucht werden, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre, das stabile Klima, dafür überlasten. Das heißt, der Verbrauch von den Ressourcen muss in den Preis mit rein. Das ist ja das große Thema der True-Cost-Forschung oder Kostenwahrheit, ne? Und das ist ein riesengroßer Hebel, denn am Ende müssen wir einfach sagen, wir rechnen falsch, die Preise spiegeln nicht die ökologische Wahrheit, ne? Und es ist auch keine Option, das alles den VerbraucherInnen aufzuladen, das ist auch keine Option. Wir müssen alle Hebel so stellen, dass wir wirklich richtig rechnen und einen Grundfehler der Volkswirtschaft mal ausmerzen, ja? Vielleicht dazu so viel erstmal.
Okay. Und welche Hebel könnten wir vielleicht bedienen?
Also dazu gibt es jetzt eben tatsächlich auch eine fantastische Studie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat, angefertigt von TMG Think Tank. Die haben eine True-Cost-Roadmap entwickelt und die haben sich halt angeguckt, also welche Methoden gibt es, um überhaupt diese Waren, die vollen Kosten zu berechnen. Und die gute Nachricht ist, es gibt schon 23 verschiedene. Also das ist wahnsinnig, was passiert in der letzten Zeit. Woran es noch hängt, ist an verlässlichen Daten. Also wie ermittle ich denn jetzt den Gesundheitswert von einem Apfel oder vielleicht von einer Apfelplantage oder vielleicht von einem großen Apfelhändler? Ja, also es geht alles schon, aber da fehlt es noch an Daten. Das ist das eine. Und die zweite Frage, die du gerade angesprochen hast, ist, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und das fängt wieder an, das geht vom Acker bis zum Teller. Das ist ja, da müssen wir was korrigieren, ne? Also mein Herzensthema ist ja der Boden. Also es geht darum, dass wir den Boden besser bewahren und den Landwirten ermöglichen, mit dem Boden besser umzugehen. Und da gibt's ja auch diese wunderbare Initiative, die IG Boden. Herr Fellingtreu ist da Vorreiter, die einfach das Augenmerk darauf wieder legen. Und damit Landwirte das machen können, diesen Boden, Wasser und ja, Schutz der Artenvielfalt, der Singvögel und allem, was wir so lieben, ne, braucht's halt Subventionen nur nach ökologischen Leistungen. Und das ist nicht von mir. Das ist von der Zukunftskommission Landwirtschaft, ja. Und so geht es weiter, ne? Dann kannst du fragen, ja, mit welchem Produkt macht der Handel denn seine Margen und kann er vielleicht nicht mal das bisschen bevorzugen, was uns allen gut tut, ne? Der Erde und den Menschen. Und dann geht's weiter mit den Steuern, dann geht's weiter, Förderprogrammen, dann geht's weiter mit Forschungsprojekten. Überall kann man ansetzen, um das, was uns allen gut tut, was uns, ja, am Leben hält, die Vorfahrt zu geben. Ne? So, das, ja.
Der schöne Ausdruck, die Vorfahrt zu geben. Das gefällt mir gut. Kannst du vielleicht Handlungsspielräume aufzeigen? Also fallen dir vielleicht Beispiele ein, wo es schon gut funktioniert?
Ja, also man muss nicht warten, bis irgendwann jemand die True-Cost-Bilanzierung einführt. Naja, sagen wir mal andersrum. Es gibt ja Leute, die machen das schon. Also es gibt in Niederlande die Robin Food Coalition, initiiert von einem ehemals Bio-Großhändler, Volkert Engelsmann. Die verbündet jetzt über 90 Unternehmen, die anfangen, das einfach zu machen. Also wie ermittle ich die wahre Kosten? Projekt 1. Wie packe ich das in die Bilanzierung? Projekt 2. Wie kann ich das in mein Management und Entscheidungsprozesse einbauen? Bis hin zum Design des ganzen Unternehmens. Und wie kann ich meine Investoren davon überzeugen? Und so weiter. Also das läuft ja schon. Und derselbe Think Tank hat eine Studie angestoßen und gezeigt, dass die niederländische Landwirtschaft, so wie sie jetzt gerade ist, in ihrer bunten Mischung tatsächlich den Steuerzahler mehr kostet, als sie am Ende an Nutzen erbringt. Also da ist ja was schief. Und diese Studien gibt es jetzt für die Schweiz, für Österreich, Zahlen gibt es auch für Deutschland. Also erstmal Kostenwahrheit herstellen ist der erste Schritt und dann gibt es halt Pioniere, die machen schon. Und wenn wir jetzt an Veränderungen von unten denken, ich muss auch nicht auf die Wirtschaft warten, es gibt ja großartige Modelle, die Landwirtschaft und Verbraucherinnen wieder zusammenbringen, die Erzeuger-Verbrauchergenossenschaften. Kleiner Exkurs, wir hatten mal 20.000 davon in Deutschland, wo es einfach darum ging, auf Augenhöhe miteinander zu überlegen, was wird produziert und was können wir dafür zahlen und wie können wir euch das Überleben ermöglichen auf beiden Seiten. So, ne? Eine ist Talfang in München, eine ist die EVG Landwege in Lübeck, dann gibt es noch eine, die sich nach der Wende gegründet hat, die VG Dresden. Da sind dann 10.000 oder noch mehr Menschen Mitglied und können das auch finanzieren, weil sie halt bevorzugt oder niedrigere Preise kriegen, wenn du Genosse bist. Also dieses sich zusammenschließen und den Landwirten wieder ein Auskommen ermöglichen, und da gibt es ja auch andere Modelle, ist für mich eine großer Hebel.
Ja, das deckt sich ungefähr mit der Idee der solidarischen Landwirtschaft, die wir auch hier in Passau betreiben, und wo du vorher gesagt hast, dass du die auch mitbegründet hast bei euch oben. Genau, da geht es eigentlich um das Gleiche, dass man sich zusammentut und schaut, was sind die gemeinsamen Werte, und kommen wir zusammen.
Genau. Darf ich dazu noch was sagen? Ich habe ja da tiefen Einblick auch als ehemaliges Vorstandsmitglied in die ganzen Zahlen. Ich meine, die sind sowieso transparent in der solidarischen Landwirtschaft, weil wir ja alle dazu beitragen. Also ich finde, solidarische Landwirtschaft ist ein großartiger Ort für die Liebe und den guten Willen der Menschen. Da passieren ungewöhnliche Sachen. Leute, die noch nie ein Gewächshaus aufgebaut haben, bauen Gewächshäuser auf und sowas. Oder eine Professorin, eine Frau stellt sich hin und kocht für 200 Leute Marmelade. Also das ist ein großartiger Ort, und gleichzeitig müssen wir ehrlich sein. Wenn wir den Verbraucherinnen wieder die ganze Last aufladen, einen Fehler im System auszugleichen, ja, dann hat es auch Grenzen. Ne? Mhm. Also wir haben für unsere Solawi berechnet, dass wir 49.000 Euro Mehrwert für die Gesellschaft erbringen. Die kriegen wir nicht finanziert. Das schultern unsere Gärtnerin und die Verbraucherin quasi auf ihrem Rücken.
Mhm.
Und das hat Grenzen in Zeiten, wo das Geld knapp wird. Also es kann nicht sein, und das merken alle Solawis bundesweit, dass wir ständig gegen die Spielregeln des Systems wirtschaften müssen. Das muss einfach das nachhaltige Wirtschaften leichter machen. Und das hat, ne, also es zeigt, es geht, obwohl Arbeitskraft zu den Dingen gehört, die am meisten besteuert wird und Ressourcenerhalt nicht belohnt wird, ja. Aber ich glaube, es ist kein Zukunftsmodell. Es wird sich nicht in den Mainstream entwickeln, wenn nicht das ein bisschen erleichtert wird. Stichwort beim Erneuerbaren Energiegesetz haben wir es ja gesehen. Wenn da ein Fenster aufgeht, plötzlich, wupp, haben wir die meisten Energiegenossenschaften von Deutschland. Also das System muss schon auch mitspielen.
Ja, finde ich gut, dass auch immer das Augenmerk hierauf richtest, weil das kann nicht immer alles bottom-up gehen. Da kann man sich auch aufarbeiten, wenn es dann darum geht, ja, um Löhne und all diese Geschichten, wie du das jetzt gesagt hast, ja. Ein wichtiges Thema. Du kommst ja gerade von der Biofachmesse in Nürnberg, und da kommen ja Leute aus der ganzen Welt zusammen und versuchen ein bisschen so, ja, zu zeigen, wo, auf welchem Weg sie sind, und was hast du da für Eindrücke mitgenommen?
Ja, also der erste Eindruck ist natürlich, wie großartig es ist, dass die Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen und von Anzugträger über, was weiß ich, Landwirte da gemeinsam durch diese Hallen strömen, und die sind voll, ja, die sind einfach voll. Und wenn man sich die Themen anguckt, dann sind es im Prinzip, spiegelt die Biofach alle diese Themen, die wir besprochen haben, wieder. Dann gibt es die Debatte um Ewigkeitschemikalien. Wie kriegen wir die jetzt wieder raus, und wer bezahlt es? Wichtige Frage aus dem Wasser, ja, also Wasser, ne? Wir stehen ja auch aus Wasser, ne? Es ist, ja, wer bezahlt das, dass die praktisch nicht mehr zu entfernen sind, und was sind die Alternativen, ne? Das ist das eine. Dann hatten wir vier Panels tatsächlich zu dieser Kostenwahrheit. Also auch sehr beeindruckend, kann ich gleich noch was zu sagen. Dann haben wir natürlich die Landwirtinnen und die Vertreter der Landwirtschaft da, die einfach beschreiben, unter welchen Bedingungen sie arbeiten und was sich ändern muss. Und was mich besonders beeindruckt hat, also es war dieses Jahr ja das Thema Jugend der Schwerpunkt. Und wir müssen wissen, dass der europäische Durchschnittslandwirt 57 Jahre ist. Das ist natürlich kein Zukunftsmodell. Und die Perspektive der Jugend, also die sich jetzt verbünden, da gibt's dieses Organic Europe Youth Network von der IFOAM. Ja, es hat mich sehr beeindruckt, und das kann ich vielleicht auch nochmal kurz wiedergeben. Die Helen Schmutzler, die das macht, wolltest du gerade was sagen?
Ja, genau, ich wollte dich kurz bitten, die I-Form, vielleicht die Abkürzung kurz zu erläutern.
Ja, also ich würde es einfach mal sagen, das ist internationale Vereinigung für organischen Landbau, die auf der europäischen, aber auch internationalen Ebene das Netzwerk bildet. Und okay. Mit unterschiedlichsten Abteilungen und Aktivitäten, auch natürlich in Brüssel, ne, von Richtlinien über ja, fachliche Zusammenarbeit und Netzwerken, die auch unter anderem eine der ersten True-Cost-Studien mit unterstützt haben hier in Deutschland. Das Buch hieß Die Preise lügen. Genau, also all diese Pionierarbeit muss auch irgendwo gemacht werden. Und da sind eben einerseits natürlich die biologischen Landbauverbände ganz vorn und EFOAM ist nochmal so eine Ebene höher und weiter. Genau, und diese jungen Leute, die sich da jetzt organisieren, die wissen ja alles. Also die wissen ja, wie der Zustand der Erde ist. Und die wissen genau, dass dieser Wandel, also dass dieses Ich bin ein Pionier und dann wird sich alles verändern, das funktioniert nicht mehr. Dieser Wandel von innen heraus wird nicht gelingen. Und sie sehen genau, dass auch ja diese Blockaden auf den politischen Ebenen. Und das ist schon auch eine große Klarheit und eine große Last, mit der sie arbeiten. Und vor dem Hintergrund, sich zu verbünden und Papiere zu schreiben und sich Gehör zu verschaffen, auch in Brüssel, das finde ich großartig. Also das macht mir Mut.
Ja, die vier Panels zu den True-Cost-Geschichten hast du erwähnt. Magst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen?
Ja, das war auch großartig. Also man sieht, unterm Strich kann man sagen, also diese Kostenwahrheit rechnet sich tatsächlich, wenn man es richtig macht, für alle. Und ich fange jetzt mal an bei den Investoren. Ja, also auf einem Panel war ein Impact-Investor Astanor. Das ist ein internationales Unternehmen, die investieren in nachhaltige, ich sag mal, Food- und also Ernährungs- und Landwirtschafts-Startups. Und die Investoren wollen natürlich wissen, was passiert mit meinem Geld und ist das wirklich grün? Und was haben die gemacht? Die haben dann ein True-Cost-Modell auf die Startups und also angewendet. Da kommt am Ende eine Zahl raus. Ich glaube, es sind sogar Euro. In Euro haben sie den Wert umgerechnet. Und das ist interessant für beide Seiten, sowohl für die Investoren als auch für die Startups selbst, weil sie dann ermitteln können, ja, welche Wirkung habe ich denn mit meinem Unternehmen? Wo bringe ich Nutzen und wo richte ich Schäden an? Wie kann ich das optimieren? Also da, wo Geld fließt, ist der Fokus immer mehr auf die Frage, was bringt es wirklich, wenn man den ganzheitlichen Blick anwendet. Und in der Landwirtschaft ganz ähnlich. Also da gibt es unter anderem ja, die Vorreiter sind in Großbritannien, der Sustainable Food Trust, die auch für Großbritannien die erste True-Cost-Studie gemacht haben. Und jetzt gerade an einer Global Farm Matrix arbeiten. Das ist auch wieder so eine ganzheitliche Betrachtung eines landwirtschaftlichen Betriebs, der natürlich anders ist als ein Unternehmen. Und die Vorsitzende, ehemalige Vorsitzende vom Sustainable Food Trust, ist selber Landwirtin und hat für ihren Betrieb mal diese Zahlen ermittelt. Und mit diesen Zahlen ist sie zur Bank gegangen und hat gesagt, ich arbeite klimaresilient. Wenn ihr hier investiert, dann habt ihr eine größere Sicherheiten, als wenn ihr, ja, also habt ihr größere Sicherheiten. Und insofern ist es eine sehr interessante Debatte. Natürlich wollen die Banken ihr Geld auch sicher anlegen. Ja? So, und das Dritte ist vielleicht, das machen jetzt Unternehmen, also auf dem Forum war auch ein Vertreter von Danone, die natürlich auch überlegen, wie können wir das einpreisen, dass wir einen Nutzen bringen, wenn wir Wasser und Landschaft und Biodiversität erhalten und wie können wir das möglicherweise auch in Wert setzen. Also die Debatte läuft auf allen Ebenen.
Schön. Ja, das macht ja Mut. Ich hätte eine Frage und zwar, welche Einstellung kann unser Verhältnis zum Essen nachhaltig ändern?
Mag ich super gerne, weil ich glaube, mit der Haltung fängt alles an. Und da zitiere ich tatsächlich einen kleinen Betrieb in Hessen, die hat mir darauf eine Antwort gegeben. Sie sagte, es braucht die Einstellung eines Gärtners oder einer Gärtnerin. Dieses Gefühl, ich lebe hier in einem großen Garten, den ich auch pflegen muss, um ihn zu erhalten. Und so. Und das bedeutet natürlich, dass wir wieder eine Beziehung brauchen zu diesem Garten und Erlebnisse und Erfahrungen. Ja, aber diese Haltung, finde ich, passt es am besten zusammen.
Ja, das kann man jetzt mal so stehen lassen. Genau, ich sehe auch in der Solawi, dass sämtliche Leute, die da bisher wenig Berührungspunkte hatten, dass es einfach den Leuten viel gibt. Genau. Auch mir gibt es immer noch viel, weil ich auch jeden Tag da dazulernen darf, obwohl ich eine Ausbildung habe. Genau. Ja, und die nächste Frage wäre, wie bekommen wir wieder mehr Mut?
Also es ist ja unglaublich hilfreich, was zu tun, das hast du gerade selbst gesagt. Und ich finde es immer schön, wenn man versucht, das zu kombinieren. Also ich glaube, wenn man die kleinen konkreten Dinge tut und praktische Erfolgserlebnisse hat, und das ist einfach so beim Bohnenernten oder was auch immer, und das Große im Blick hat, also das gemeinsam zu denken, das wo wollen wir eigentlich hin, weil dann können wir unser Handeln, unser Tun auch ausrichten. Und bei mir kommt natürlich immer dazu, egal was ich tue, es muss immer gutes Essen geben.
Gibt es ein Ziel, das uns alle eint, wenn es ums Thema Ernährung geht?
Also ich würde sagen, das Leben lieben und auskosten, im wahrsten Sinne des Wortes, da steckt ja auch ganz viel drin. Kostbar, kosten, die Kost. Ja, und auch wieder was in Ordnung bringen. Also es ist ja, Essen ist ja das Schönste von der Welt. So, es ist ein Totalphänomen, sagte mein Professor immer, Professor Oltersdorf. Es ist, durchdringt alle Gesellschaftsbereiche und es ist ein großartiger Hebel, um ganz viel wieder in Ordnung zu bringen. Ja.
Ja, es durchdringt auch den ganzen Körper.
By the way.
Wie verstehst du den Begriff Ernährungssouveränität?
Ich finde den so ein bisschen sperrig. und souverän heißt, ich darf bestimmen. Und also ich möchte schon gern bestimmen, was in mich reinkommt und aus was ich bestehe. Das heißt schon, dass ich die Möglichkeit dazu haben muss. Und ich muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wie viele Leute haben das denn? Also wie viele Leute haben Zugang zu gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln aus einer intakten Natur? Also wenn ich mir das so angucke, sind es doch nicht so viele. Und ja, das zu verbessern und das wirklich zu ermöglichen, das wäre für mich ein Schritt in Richtung Ernährungssouveränität.
Ja, genau. Da gibt es ja jetzt, kann man sagen, wenn man das will, kann man die Leute vielleicht einteilen in, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht in zwei Sparten. Die einen, die es gern vielleicht in eine bessere Richtung gehen wollen würden, aber sich das nicht leisten können, wenn die es denn wollen würden. Und die anderen, die sagen, nö, ich könnte es mir vielleicht leisten, aber ich setze die Prioritäten anders. Ich habe da so meine Probleme, wenn ich merke, da fährt jemand mit einem großen Auto und kauft trotzdem billig Lebensmittel ein. Da frage ich mich immer, was habe ich da für ein Problem? Warum kann ich die nicht einfach lassen? Weil das ist ja vielleicht dem seine Geschichte. Aber hast du vielleicht einen Tipp für mich?
Naja, ich finde erstmal ist das Problem ja lange gewachsen. Es ist ja riesig. Also das, was da billig und ewig verfügbar im Regal liegt und dieses Ding, was wir billig kaufen müssen, das ist ja kultiviert Jahrzehnte und da kommst du auch nicht so schnell raus. Also das ist tief drin, das Studieren der kleinen Heftchen, der Werbeheftchen und so. Also da sind Deutsche ja sicher auch Weltmeister. Und wenn ich mir das so angucke, dann brauchst du halt einfach die Erfahrung von was anderem. Ich bin sehr beeindruckt von Menschen, die es einfach anbieten und anders machen. Ich durfte mal einen kleinen Verein interviewen. Postsiedlung Darmstadt e.V. hört sich jetzt nicht so innovativ an, aber es ist krass innovativ, weil die kochen einmal in der Woche ein Menü aus regionalen, nachhaltigen Zutaten für Senioren und das ist sogar vegan, ja. Also ich nicht, dass ich jetzt Veganer bin, aber was passiert da? Da ist ein Erlebnis, da gibt's gutes Essen mit Liebe gekocht, da gibt's Gemeinschaft, da gibt's auch mal eine Debatte übers Essen, natürlich, so, ne? Und plötzlich erfahren die Leute, ach, guck mal, das geht. Und es ist einfach da, ja. Und davon brauchen wir mehr, von diesem Gemeinschaft und das schmeckt und da muss man auch nicht vor sich hertragen, das ist Bio, es schmeckt einfach, ja, oder was auch immer, ne. Und da darf auch mal die Wurst dabei sein, ne. Also ich glaube, dieses gemeinsame Essen, Kultivieren und Feiern, ich glaube, das dürften wir uns mehr leisten.
Hast du selbst ein Lieblingsgericht?
Also das ist eine gute Frage. Bei mir landet naturgemäß relativ natürlich viel Gemüse im Kühlschrank, das, was gerade wächst. Und das Lieblingsalltagsgericht ist halt irgendwie der Gemüseeintopf mit was auch immer, Bohnen, egal, ne? Also auch mal eine Beinscheibe da drin oder was auch, was halt gerade da ist, so, ne? Und das könnte ich wirklich, das esse ich tagelang, nicht immer die gleichen, aber na, unterschiedlich, und der frische Salat. Also das ist schon eine Freude, dieses Essen zu essen, wo ich weiß, das ist in Frieden kultiviert worden, so. Und wenn es dann mal einen Festtag gibt, dann darf auch mal ein Stück Fleisch dabei sein von einem Hof, den wir halt kennen, ne? Also insofern dieses Essen von Menschen, die ich kenne, also was Menschen kultiviert haben, die ich kenne auf eine Art und Weise, die mir und der Erde wohltut, das ist ein Fest. Das ist ein extremer Luxus.
Ja, das war jetzt ein schönes Bild fürs Ende des Gesprächs. Jetzt sind wir, glaube ich, von meiner Seite her sind wir durch. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich für diese wunderbaren Fragen und das Einladen, Geschichten zu erzählen.
Alles Gute für dich, Gesa, und auf bald.
Danke. Ja, dir auch.
Servus.
Tschüss.
Tofu im Speckmantel.